Wir sind zusammen in der Gegenwart unseres Herrn. Der will heute Morgen unseren Glauben stärken. Ihren Glauben, dass er Sieg über die Welt wird. Das heißt einmal im Hebräerbrief so schön, die vielleicht beste Definition des Glaubens. Der Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Und weil das mit dem Hoffen bei uns manchmal so eine ganz vage Sache ist, übersetze ich es gerne ein bisschen anders. Das geht vom Griechischen her auch. Der Glaube ist ein Überwältigtwerden von der Realität der unsichtbaren Welt. Und das will der Herr heute bei uns tun. Wir singen das Lied von Johann Albrecht Bengel, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke, 544. Und da singen wir den ersten Vers und dann den dritten und vierten, wie der Glaube kühn und mutig wird, 544, 1, 3 und 4. Wir wollen beten. Lieber Herr, vor dir ist das nicht verborgen, wie unser Glaube oft schwach ist und wackelt. Und wie das Vertrauen zu dir ganz krank ist. Du weißt auch, wo wir geflohen sind, wo wir faule Kompromisse gemacht haben, ja noch mehr, wo wir deinem Wort ungehorsam waren. Und darum kommen wir zu dir und freuen uns, dass du uns an diesem Morgen annimmst, dass du uns als deine Kinder bei dir haben willst und dass wir ganz neu mit deiner Macht und deiner Größe rechnen dürfen. Und so wollen wir jetzt bei dir auch all das niederlegen. Die Aufgaben, in denen wir stecken, die vielen Verpflichtungen, Und wir wollen dich bitten, mehre und stärke unseren Glauben. Sonst kommen wir um. Befestige uns, dass wir diese Welt überwinden und nicht Schaden leiden. Und wir möchten jetzt in der Stille dir alles bringen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du allen nahe bist, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Nun hören wir von den Posaunen den Choral nach der Vertonung von Johann Sebastian Bach. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr. Wenn Sie es mitlesen wollen, wir singen es nicht, aber wenn Sie es mitlesen wollen, Nummer 247, auch mit dem schönen Vers, wo die Johannespassion abschließt, ach Herr, lass dein Lieb, Engelein, 247. Und nun möchte ich aus Jesaja 40 lesen. Es ist gut, wenn Sie das mitlesen. Jesaja 40 von Vers 25 bis Vers 31. Es ist immer schön, wenn man ein Bibelwort auch im Zusammenhang anblickt. Zuerst das herrliche Bild, wie Gott als der gute Hirte die Schafe auf seinen Arm nimmt. Und dann die Frage des Propheten: Mit welchem anderen Gottesbild wollt ihr denn leben? Wer ist denn noch da? Und dann, wer misst die Wasser, die Ozeane mit der hohlen Hand? Wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Riesenberge der Alpen mit der Waage? Das ist doch der ewige Gott, der alles geschaffen hat. Und dann Vers 25. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer, Sternenheer, vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen? Und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Burschen straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, und das ist Glauben, auf den Herrn harren, geduldig dranbleiben, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Nun wollen wir das schöne Lied von Paul Gerhardt singen. Befiehl du deine Wege. Ich finde die Melodie von Haydn so schön. Das haben die Posaunen, das ist eine Melodie, die viele von Ihnen kennen, eine volksliedhafte Melodie, und die ist nicht so traurig und schwermütig. Nach der wollen wir singen, 294, zuerst die Verse 1 und 2 und dann 4 und 5. Es fällt einem immer schwer, wenn man Verse auswählt. Die müssen Sie für sich zu Hause wieder alle laut lesen. 294, 1 und 2 und 4 und 5. Also wenn ihr mit den Posaunen wieder da seid, singen wir das ganze Lied mit allen Versen. Das ist schade, weil wir hier mittendrin abbrechen. Schön, ganz herzlichen Dank. Ich lese den Predigttext für heute, Hebräer 10. Das ist Seite 278 bei den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament. Hebräer 10, die Verse 32 bis 39. Zu dem Paul Gerhardt will ich nur sagen, Dietrich Bonhoeffer hat in der Einzelhaft vor seiner Hinrichtung, wenn er von Liedern sprach, nur noch von Paul Gerhardt Liedern gesprochen. Wenn er am Pfingsten ganz allein war und sagt, keine Gemeinde,
Und dann sagte ich mir die Paul Gerhardt-Verse vor, zieh ein zu deinen Toren, sei dein, meines Herzens Gast. Schön, wenn Sie auch mit den Liedern leben, dass Ihr ganzer Glaube noch einmal wunderbar, der biblische Glaube zusammengefasst. Und jetzt Hebräer 10, 32 bis 39. Ich habe die Lieder gewählt, weil hier auch sehr viel von den Glaubensproben und den Anfechtungen die Rede ist. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. So eine beginnende römische Christenverfolgung. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll. Und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Und jetzt setzt der Hebräerbrief dazu, wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Es gibt ja immer eine Überschrift, damit Sie auch andere ansprechen können und einladen können. Und ich hoffe, dass auch mancher ein wenig neugierig ist, heute aufs Thema, das schon ja im Zettel stand, worauf kann man sich verlassen? Worauf kann man sich verlassen? Ich dachte, ich möchte es wieder am einfachsten an einer Geschichte aus unserem Jahrhundert erklären. Da war eine junge Frau in dieser schrecklichen Geiselnahme. Am Anfang unseres Jahrhunderts in Riga dabei, die Marion von Claude. Wir erleben das ja heute immer wieder, wie das ist, wenn so unschuldige Menschen plötzlich von politischen Wirrköpfen mitgenommen werden. Damals waren es kommunistische Bolschewiken. Die Marion hat eigentlich in Riga nur deshalb bleiben wollen, sie hätte gut fliehen können, wie man merkte, die Revolution kommt. Aber die kranke Großmutter, die musste gepflegt werden. Und jetzt war sie in Geiselhaft. In dem Gefängnis ging es schrecklich zu. In der kleinsten Zelle 30 Leute, die Hälfte starb schon, der Inhaftierten an Typhus. Die Marion hat in diesen Tagen ihren 22. Geburtstag gefeiert. Und Sie können sich die Stimmung vorstellen, wochenlang, wie die Leute da drin sitzen und warten, gibt es noch eine Hoffnung für uns oder sind wir verloren? Die haben also nichts getan gehabt, als dass sie nur in diesem Bürgerkrieg ein Faustpfand waren. Und dann hat jeden Abend diese Marion von Claude mit ihrer schönen Stimme laut gesungen, dass es alle Gefangenen hören konnten. Ein Lied, das hat sie erst kürzlich in ihrer Riga-Gemeinde kennengelernt. Das wurde bei der Konfirmation ihres Bruders gesungen. War ein neues Lied. Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. So heißt, du weißt, woher der Wind so stürmisch weht. Und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum war dich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Und dann kam der Tag, wo die baltische Landwehr das Gefängnis erobert hat und die Stadt Riga wieder befreit hat von den Bolschewiken für kurze Zeit. Aber wie sie ins Gefängnis stürmen, da war der meiste Teil der Geiseln erschossen. Aber die wenig Überlebenden erzählten, wie sie da vor den Maschinengewehren antreten mussten, hat diese junge Frau den anderen zugerufen und gesagt, nur nicht schwach werden, bevor sie starb. Und das wollte ich einfach erzählen zum Thema, worauf kann man sich eigentlich verlassen? Ist das wahr, sagen wir? Was das Wort Gottes uns sagt, ist der christliche Glaube wirklich wahr oder ist das ein Hirngespinst? Mein erster Punkt, mit Jesus macht man großartige Erfahrungen. Dass ein junger Mensch, wie diese junge Marion von Claude, in einer großen Ruhe es den erfahrenen Frauen und Männern zurufen kann, so ist's, ja, ich weiß es, und ich halte es fest im Leben und im Sterben. Haben Sie auch solche Erfahrungen? Woher hat die das gehabt? Nicht, weil sie geträumt hat oder nicht, weil sie gewisse Gefühle hatte, sondern weil sie in der Bibel drin stand. Daran hat sie sich gehalten in der Not ihres Lebens. Diese Gemeinde, an die der Hebräerbrief ursprünglich gerichtet war, war eine in einer ganz ähnlichen Situation. Es war Christenverfolgung. Es war im Römerreich eine brutale Sache. Es sind ja unzählige umgekommen. Wir wissen von diesen Gladiatoren kämpfen und wie die wilden Tiere losgelassen wurden und was alles waren, wie sie da ihre Opferkörner streuen mussten. Und da war eine Christengemeinde, eine kleine, mickrige Gemeinde, aber die stand wie ein Fels in der Brandung. Im Glauben an Jesus. Beim Glauben geht es nur um unser Vertrauensverhältnis zu Jesus. Um dieses Festbleiben bei ihm. Ich kann ihn nicht verraten und ich kann ihn nicht verleugnen. Einige sind selber schwer in die Verfolgung gekommen. Andere haben sich in rührender Liebe um die Verfolgten angenommen. Und der Römerstaat hat das nicht durchgehen lassen. Die damalig Herrschenden, die Gewalthaber, haben diese Christen dann aufgespürt. Und dann haben sie sie vor die Wahl gestellt. Entweder gebt ihr euren Glauben her, oder ihr verliert alle eure Güter. Denken Sie, alles. Und für diese Christen war dieses Entweder-Oder gar keine Frage. Ihr habt den Raub eurer Güter erduldet, nein, mit Freuden erduldet, nicht klagend. Nicht mit Schmerz, dass man immer noch erzählt, so wie manche noch nie verwinden können, was sie schon Geld in ihrem Leben durch irgendwelche Kriegshandlungen verloren haben oder ihr Haus, ihre Wohnung, ihren Besitz. Ihr habt es mit Freuden erduldet, Menschen, die sagen, wir haben doch viel, viel mehr gefunden. Was sollen wir denn darüber traurig sein? Das hat sie überhaupt nicht geschmerzt. Das war gar nicht da, weil das andere viel, viel größer war. Sagen Sie, was ist der Glaube? Ich habe am Anfang des Gottesdienstes gesagt, ein Überwältigtwerden von der Realität der unsichtbaren Wirklichkeit. Vor ein paar Tagen am Sterbebett eines treuen Gliedes aus unserer Gemeinde, wo er immer sagt, ja, wie kannst du der jetzt was sagen? Und er sagte, ich habe gar keine Angst, bin so geborgen. Wenn das der Heilige Geist schenkt, ist das nicht herrlich? Das kann man nicht machen, das kann man sich nicht mal selber einreden. Und wenn es dann darum geht, dass wir alle Güter hergeben müssen, wenn wir alles verlieren, nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's keinen Gewinn. Ist Ihr Glaube auch so auf Jesus ausgerichtet? Prüfen Sie mal das heute. Worauf kann man sich verlassen? Also worauf wollen Sie sich verlassen? Ich denke, die meisten Lebensentscheidungen bei Ihnen, die ruhen auch auf der Frage, wie kann ich mein Geld vermehren, wie kann ich mein Leben bequemer machen, wie kann ich mich sichern für den Ruhestand? Sie können sich nicht auf Ihre Gesundheit verlassen. Sie wären verrückt. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Ihr Geld erhalten bleibt. Wir haben nichts gegen die Hüter der Währung, aber zu viele von Ihnen haben schon erlebt, wie das Geld über Nacht entwertet wird. Es gibt nichts, worauf Sie sich verlassen können. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass meine Frau lange bei mir bleibt und ich bei ihr. Wir wissen nichts. Niemand hat die Garantie. Auch im Glauben haben wir sie nicht. Ich habe nur eine Garantie. Dass Jesus mich versorgt, egal ob er mich durch dunkle Tage führt oder ob schwere schwarze Wolken über mein Leben hinwegziehen, er führt mich, was auch geschehen mag.
Ist Gott für mich, wer kann jetzt noch gegen mich sein? Und ich weiß, dass Jesus für mich ist, weil er das Opfer gebracht hat für mich und mein verfehltes Leben. Das Opfer, das er am Kreuz für mich starb. Und darum weiß ich, nichts kann mehr gegen mich sein. Und wenn wir selbst durch tiefe Täler geführt werden, er ist bei mir. Und das ist die größte Erfahrung, wenn man dann sagen kann, hab doch alles, ich bin doch geborgen. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes. Großartige Erfahrungen in einem schweren Leben. Jetzt mein zweiter Punkt. Also das war der erste Teil unseres Wortes. Nur, dass Sie wissen, Sie haben ja gut die Bibel da, wir gehen da entlang. Ihr habt da den Kampf des Leidens durchlitten. Jetzt habe ich eins doch vergessen. Passiert immer, wenn man frei spricht. Nachdem ihr erleuchtet war, was ist denn das? Dass ich glauben kann, ist eine Erleuchtung des Heiligen Geistes. So haben Sie es im lutherischen Katechismus gelernt, dass mich der Heilige Geist mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben heiligt und erhellt. Das ist ein Werk, dass in mir ein Licht aufsteckt und ich plötzlich, aha, sagen, Glauben ist ein Wunder Gottes und das darf man beten. Und das will der Herr schenken, wo man drum bittet. Erleuchtung, und das ist das Herrliche, Erfahrungen machen im Glauben. Jetzt der zweite Teil. Was steht da noch drin? Lasst euch den Schneid nicht abkaufen. Lasst euch den Schneid nicht abkaufen. Da steht ja eigentlich, werft euer Vertrauen nicht weg. Aber ich habe das oft so festgestellt, bei Christen ist das oft so ein endenlahmes Reden. Ach Mensch, sei doch so lieb und gib deinen Glaube nicht auf, aber was man da als Glauben sieht, ist gar kein Feuer mehr. Das ist bloß noch ein ganz müdes, flackerndes Glimmen. Man ist noch so ein bisschen christlich. Das ist ja hier nicht gemeint. Diesen mutigen, bekennenden Christen mitten in der Verfolgung wird gesagt, lasst euch den Schneid eures Glaubens nicht abkaufen. Glaube ist immer etwas Kühnes, etwas Mutiges. Der Glaube hat auch was Freches. Zinzendorf sagt mal, der Glaube bricht durch Stahl und Stein. Stärker als alles, da gibt es kein Hindernis mehr. Sie wissen, wie ich immer wieder die Glaubenszeugen bewundere. Die sind mir so wichtig. Was waren das für Leute? Und August Hermann Franke, als er die Not der Kinder sah, die unversorgt aufgewachsen hat, ein Waisenhaus gegründet, ohne dass er das Geld hatte. Gott ist da und das genügt. Glauben haben und dann durch Stahl und Stein. Der Georg Müller in Brüssel, der Waisenhausvater mit seinen 10.000 Waisenkindern, hat es genauso gemacht. Und wir kennen die ganzen Leute der Mission, das sprach eigentlich alles dagegen. Ich kann es jetzt nicht aufzählen, aber bei unserem Landsmann Ludwig Krapf aus Dehrending, der erste Pionier in Ostafrika, hat gesagt, Scheitern und Misserfolg macht mich nur desto gewisser. Weil er sagt, ich komme doch nicht aus der Erfahrung, wenn ich meinen Dienst für Jesus tue, sondern ich horche aufs Wort, was Gott befiehlt, was in der Bibel steht, und dann gehe ich meinen Weg. Und da kann mich niemand aufhalten, auch kein noch so schweres Hindernis. Glaube hat etwas Kühnes, hat Schneid, ist frech, unbekümmert und prescht einfach vor. Und so haben Menschen das immer wieder gemacht und dann sagt, der Hebräerbrief, lasst euch das nicht wegnehmen in eurem Glauben. Bleibt dabei, unbekümmert, vorwärts. Ja, was könnte denn eigentlich unserem Glauben gefährlich werden? Warum sind auch so viele Leute um uns her im Glauben immer wieder so abgefallen? Warum haben sie kein Vertrauen mehr? Also wenn man da heute oft in christliche Versammlungen hineingeht, die Stimme des Glaubens, die erklingt so zweifelnd, so kritisch, so skeptisch. Wo ist denn das noch? Doch fröhlich, gewisse Glauben. Ich weiß auch, was auf mich kommt in der Ewigkeit. Ich weiß auch, was heute ist. Ich bin geborgen in meinem Herrn. Ich behaupte, es sind gar nicht die Zweifel. Ich denke nicht einmal, dass es auch die, ja, vielleicht ist mehr die Trägheit, die allgemeine Müdigkeit. Uns geht so wahnsinnig gut, das sind gar keine Glaubensproben, da sind fast keine Zweifel. Warum sollen wir uns geht es doch wirklich gut. Und wenn die kleinste Sache geschieht, die nicht in unseren Kopf reinpasst, dann sagen wir, ja, was ist jetzt los? Unser Glaube wird irre. Das Vertrauen auf Gott hat einen Feind. Was ist das? Das Selbstvertrauen. Vertrauen auf Gott oder Selbstvertrauen.
Wie sie angefangen haben zu glauben, da war der entscheidende Punkt, dass sie ihr Vertrauen nicht auf sich setzen, sondern auf Jesus. Er kann mich lösen. Ich bin nicht gut, aber er trägt meine Schuld. Sie haben immer von sich weggeblickt. Halten Sie das in Ihrem Glaubensleben bitte durch, sonst sind Sie verloren. Wenn Sie auf sich blicken, auf sich starren und sagen, ja, ich will es jetzt selber durchkreisen. Sie können es nicht. Sie können weder Ihre Sterbestunde bewältigen, Sie können im Gericht Gottes keinen Tag Ihres Lebens verantworten. Sie können es gar nicht. Wie wollen Sie auf sich selber bauen? Man kann das manchmal gar nicht mit ansehen, wenn man Menschen um sich her sieht und kennt und lieb hat und die vertrauen auf sich, ach, ich bin ein guter Mensch, wie kannst du so reden? Keiner von uns kann es doch angesichts dessen, dass wir alle Todeskandidaten sind. Wie kannst du dein Leben lösen? Werf doch euer Vertrauen nicht weg. Bleibt so wie da am Anfang eures Glaubens, ganz fest dabei und vertraut auf den Herrn. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, eben dieser, dass ich täglich unter meiner Schuld und Unvollkommenheit leide. Und das ist gut, dass Sie täglich daran erinnert werden, ich bin kein guter Mensch und ich bin auch kein perfekter Mensch, aber ich lebe von der Barmherzigkeit Jesu und auf den setze ich mein Vertrauen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen einen Durchgang durch die Bibel machen. 2. Timotheus 1, Vers 12, sagt der Paulus zu seinem jungen Begleiter, Timotheus, ich weiß, an wen ich glaube und auf wen ich mein Vertrauen setze. Das ist der Jesus, der den Tod besiegt hat. Und das war der Grund, warum der Paulus so ein offenes Feld der Wirksamkeit hat. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen setze. Lasst euch den Schneid nicht abkaufen. Seid mutig vorwärts und geht euren Weg. Noch ein letztes. Nur nicht zurückweichen. Nur nicht zurückweichen. Die Gefahr gibt es. Von Woche zu Woche wird man bekümmerter, wenn man sieht, wie Christen, die einmal treu Jesus gedient haben, auch müde im Glauben werden, träge. Wie steht es eigentlich mit Ihrer Bibellese? Wie steht es mit Ihrem Gebetsleben? Sind Sie wirklich mutig, kühn, vorwärtspreschend mit Ihrem Glauben, dass Sie Erfahrungen mit Ihrem Herrn machen? In den Briefen des Paulus, da gibt es so kleine Randbemerkungen und am Ende eines Briefes steht so hinten so eine kleine Bemerkung dran von einem Mitarbeiter des Paulus, da erzählt er, Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Was war da los? Ach, der Demas hat gemeint, man muss auch nicht immer gleich so hundertprozentig verrückt wie der, so pietistisch wie der Paulus das machen, es genügt doch auch, wenn man so allgemein ist. Und dann hat er vielleicht eine große Karriere in der Welt begonnen. Oder hat ihn eine Frau betört und ist in Sünde geraten. Wir wissen nicht, was los war. Einer, der zurückweicht. In der Jugendarbeit, in der ich aufgewachsen bin, da war ein Jugendleiter, der hat schöne Lieder gedichtet. Vielleicht ein bisschen arg pausbäckig. Wir wollen nicht wanken und weichen. Ich traf ihn mal später. Ich sag, wie geht's denn eigentlich Ihnen? Da sagt er, ach, ich bin ausgeschieden. Aus der Jugendarbeit, sag mal, es ist mit Ihren schönen Liedern von damals, sagt er, ach, wissen Sie, das war überspannt in meiner Jugend. Was machen Sie jetzt? Ich bin Immobilienmakler, mache viel Geld. Nichts dagegen, dass Sie Immobilienmakler werden. Aber wenn Sie Ihren Glauben, Ihr Vertrauen auf Gott dafür wegwerfen, wenn das es ist, und Sie wissen, wie oft im Leben bei uns Entscheidungen fallen, wo wir sagen, jetzt will ich es loslassen, zurückweichen. Vielleicht um etwas zu gewinnen. Vielleicht meinen wir wieder Hans im Glück, wir hätten irgendeinen tollen Wert gewonnen. Und es rinnt uns zwischen den Fingern und ist wertlos. Weich doch nicht zurück, sondern der Gerechte wird aus Glauben leben. Meine Frau hat gestern beim Frauenfrühstück in Mannheim gesprochen und ich war am anderen Dienst, wie wir uns wieder trafen, erzählt sie und sagt, bei uns war eine Frau, die hat ein Zeugnis gegeben, aber sie konnte selber gar nicht verlesen, weil sie krank war, sie saß im Rollstuhl da, eine 31-jährige Frau mit Multiple Sklerose und die hat mit 21 Jahren im Jurastudium Multiple Sklerose erhalten. Das erste war, dass ihr Bräutigam sagt, also du verstehst, ich muss mein Leben jetzt natürlich unabhängig von dir leben. Hat alles durchgemacht. Sie hat lange Gott nicht verstanden und sagte dann in dieser Versammlung, und ich kann das jetzt müsste ja hier sein, aber sie haben ähnliche Beispiele, sagt sie, und dann habe ich erst begriffen, dass Jesus mir viel näher ist als vorher. Und ich habe seine Liebe in einer Tiefe erkannt. Sie, die sich nimmer rühren kann mit ihren spinnendünnen Armen, die auf jeden Dienst der anderen angewiesen ist. Und sagt, und mein Leben ist so reich geworden, ich wollte eine große Juristin werden, jetzt darf ich andere aufrichten im Glauben und stärken, das Allergrößte. Und sehen Sie, das ist der wichtigste Dienst, den man tun kann. Vielleicht viel größer, als wenn man die ganze Welt gewinnt. Und wenn Sie von diesem Gottesdienst weggehen, dann gehen Sie in die Krankenstuben hinein und in die Trauerhäuser und sagen Sie das den Menschen. Jesus ist das Allergewisseste. Und er lässt dich nicht los und sein Wort ist wahr und trüget nicht. Und dann sagen sie es mit Versen von anderen, die an Gräbern gestanden sind und es dennoch gesagt haben, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Sagen Sie, woher haben Sie denn das? Jetzt meinen manche immer wieder, das sei etwas, was man angeboren in sich trägt als Natur, aber es ist nicht wahr. Woher haben Sie denn das? Und ich kann es nochmal sagen, aus dem Bibellesen. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das müssen Sie sich tüchtig erarbeiten. Ja, wo kann ich denn das haben? Das sind in der Bibel drin ganz wunderbare Zusagen, Verheißungen. Und man darf sich sogar nicht mal verwirren lassen, wenn andere sich ärgern und sagen, ja, dann meinst du da die Dogmen. Dann nennst du, wie es willst. Das sind natürlich wahre Sätze. Sätze, die nie gebrochen werden, wo nicht ein Jota hinfällt. Was böse scheint, ist gut gemeint, er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Und was sie nehmen aus den Liedern, aus den Bibelworten, dass nichts mich der Hand Jesu entreißen kann und dass er mich hält und dass er mich kennt und mich sucht. Wir weichen doch nicht zurück. Was ist das heute für eine glaubenslose Christenheit? Und dann gehen sie hinein und suchen andere und richten sie auf und stärken sie die anderen. Wie wir im Urlaub waren, ich verschweige das vor Ihnen nicht, das ist ja immer blamabel, dass ich so schrecklich schwindlig bin. Aber ich habe eine Frau, die ist unheimlich kühn und mutig. Und wir sind da wieder an den Bergrad gekommen, Sie würden drüber lachen, aber lassen Sie es einfach mal, man kann eben nichts machen, Ängste sind Ängste. Und ich habe gesagt, tun wir Tränen um. Und dann sagt sie, komm, wir gehen miteinander. Und dann führt sie mich rüber. Und den Dienst wollen wir tun. Dass wir bei anderen sitzen, bei Kranken und bei Sterbenden und bei Trauernden und Einsamen und ihnen das dann sagen, komm, ich gebe dir die Hand. Und das, was einen anderen im Glauben hält, ist ja nicht unsere physische Hand, sondern der Zuspruch und die Fürbitte. Der Glaubenszuspruch, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Was ist denn die Belohnung? Aha, geht's also doch um etwas, ja, darum geht's. Der große Forscher und Entdecker David Livingstone hat einmal vor den Studenten in England eine Ansprache gehalten und gesagt, denkt nur nicht, ich hätte ein Opfer gebracht. Der Mann, der seine jahrelang ohne seine Frau lebt und dauernd krank war, Malaria krank, alles geopfert hat, sagt, red nicht vom Opfer. Eine Tätigkeit, die so viel Erfüllung und Glück bringt. Und ganz abgesehen davon, dass wir die reich beschenktesten sind durch das, was der ewige Gott uns gibt, rede doch nicht vom Opfer, das ist doch Unsinn. Wir sind doch die Beschenkten. Heute schon, was gibt uns denn der Herr? Er hat uns nicht Gesundheit garantiert, er hat uns auch nicht langes Leben garantiert. Wäre ja manchmal auch eine Plage, wenn wir 120 würden. Aber was hat er uns garantiert? Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Er hat uns garantiert, dass er täglich um uns ist. Dass mich nichts von seiner Liebe trennen kann. Dieser große Waisenhausvater George Müller in Bristol in England hat einmal den Tipp gegeben, gehen Sie nie in die Arbeit Ihres Tages hinein, bevor Sie ganz fröhlich sind über der Nähe Ihres Herrn. Bleiben Sie so lange in der Stille des Gebets und im Bibellesen. Sie ganz heiter, unbekümmert und frei sind, dass Sie nichts mehr einengen kann. Und Sie wissen, der Herr ist bei mir, ein starker Held. Der hat viel mit Ihnen vor, der will Sie segnen. Und dieses Vertrauen, diese Glaubensverbindung, die dürfen Sie nicht wegwerfen. Sondern darin müssen Sie wachsen und zunehmen. Amen. Nun singen wir noch dieses Lied, Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, von Hedwig von Redern, 562, alle vier Verse. Tut mir leid, es sind nur drei. Das war ein Fehler von mir, wir hätten heute mehr singen können, aber jetzt wollen wir beten. Lieber Herr, wenn etwas zwischen dir und uns nicht in Ordnung ist, wo wir dich betrübt haben und wo wir dich beleidigt und geschmäht haben, da brauchen wir zuerst deine Vergebung. Wir können nichts zurechtdrücken, sondern dein Erbarmen ist alles, worauf wir unser Vertrauen setzen. Und wir sind so froh, dass nichts und niemand dein Erbarmen außer Kraft setzen kann. Davon leben wir und damit wollen wir auch einmal sterben. Damit wollen wir vor dir bestehen in der Herrlichkeit und im Gericht. Und wir danken dir, dass wir diese Zuversicht haben und diese Hoffnung. Und wir wollen jetzt auch beten für alle die unter uns, die in schweren Bedrängnissen und in schwerer Not sind. Wir denken jetzt auch an liebe Menschen, die nicht unter uns sein können. Und da musst du mit uns gehen, damit du uns die richtigen Worte in den Mund legst. Und es kommt doch gar nicht auf die Worte an, sondern auf deinen Geist, der Menschen gewiss macht, dass du Glauben befestigst. Erbarm du dich auch der großen Glaubenszweifel und der Glaubenskrise in deiner Gemeinde. Uns ist das so leid, wenn Menschen um uns her nicht mehr zu dir geführt werden. Gib doch du wieder einen Aufbruch des Glaubens in unserer Mitte. Gib doch, dass wir ein frohes Zeugnis weitergeben können. Und dass wir auch wunderbare Erfahrungen mit deiner Macht erleben können. Wir danken dir, dass du das verheißen hast und tun wirst. Auch mit all dem, was uns jetzt bekümmert und Not macht und vor uns liegt. Wir wollen es einschließen in dieses Gebet, das du uns selbst zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Aber wir können mit euch nochmal singen von Befiehl du deine Wege, nochmal ein paar Verse. Das wäre noch schön. 294 singen wir noch einmal einige Verse. Wir haben bis 5 gesungen. 6, 7 und 8. Fängt Frau Rieke an der Orgel an und dann die Posaunen, so wäre schön. Sie können gleich einsetzen. Auf euer nächstes Spielen im Gottesdienst. Erzählen Sie einander auch gerade so, wie wir zusammen sind, Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben in Ihrem Glaubensleben. Gott hat Ihnen so viel geschenkt, überströmend und überwältigend. Noch die Dinge, die wir bekannt geben wollen, auf dem Zettel jetzt, im Übersichtenzettel steht alles drauf, den müssen Sie studieren. Ich will nur noch mal auf den Abendgottesdienst hinweisen. Am nächsten Sonntag, da liegen hinten auch Handzettel, Bibelstunden und was wir alles haben, ist immer wieder schön. Die Sabine Kaiser ist ja eine Missionarin, die aus unserer Gemeinde mit der überseeischen Missionsgemeinschaft, der früheren China-Inland-Mission, auf den Philippinen ist. Die hat einen lieben Brief geschrieben. Ganz herzliche Grüße aus Manila. Vor wenigen Minuten ist der Regen so niedergeprasselt, dass das Radio übertönt wurde. Man weiß nie, wann es wieder regnet, denn es geht ganz plötzlich los. Vor allem in unserem Stadtteil Botokan mit unserem Wellblechdach ist es ganz schön laut.
Doch es ist gut, endlich in Botokan angelangt zu sein. Durch den Regen wird die Abfallbeseitigung behindert und somit verbreiten sich spezielle Düfte. Ansonsten ist unser Haus dort ganz gemütlich. Gestern wollten wir eine Frau besuchen, die nur hinter unserem Haus wohnt, doch wir haben sie nicht gefunden. Dafür unheimlich viele Häuser und Hütten auf engstem Raum. Diese zusammengepferchten Häuser bzw. Zimmer schwirren mir immer noch im Kopf rum, diese Menschenmassen auf engstem Raum. Es war schön, dass sie dort in diesem Stadtteil von Manila mithilft beim Gemeindeaufbau und durch die Häuser gehen. Wir wollen immer wieder auch an die denken von unserer Gemeinde. Heute wollen wir unser Opfer für diesen Dienst geben von Sabine Kaiser, den Dienst der überseeischen Missionsgemeinschaft in den vielen Aufgaben von China über Thailand und Taiwan und Japan. Wir haben ja auch die Jungs dort, das Ehepaar in Japan mit der überseeischen Gemeinschaft draußen. Ganz herzlichen Dank für alle Ihre Unterstützung. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Friedel Rost, geborene Ender, 86 Jahre in der Stitzenburgstraße 1. Und wir hörten bei der Beerdigung den Konfirmationsspruch: Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn wir am Ende unseres Gottesdienstes um den Segen Gottes bitten, dann ist das nichts anderes, als dass der Herr mit seiner ganzen Macht und Größe mit ihnen geht, sie umgibt und sie trägt, so dass sie viel für ihn wirken können. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.